Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir heute in einem Dreierduo, und zwar der Tobi Büchner, Frederik Hölzel und meine Wenigkeit, über das Thema Recovery Diet versus, ja, doch, Recovery versus Reverse Diet. Hört sich irgendwie so Reverse Diet. Der ist auf jeden Fall, geht's heute so ein bisschen darum, diese zwei Themen gegenüberzustellen. Und wir hatten in der letzten Episode schon mal so kurz, ja, uns reingetastet, Tobi, eigentlich so ein bisschen, wie man nach einer Post-Competition-Phase eben vorgeht. Und da ist halt eben auch des Öfteren eben diese Recovery-Diet gefallen. Und heute wollen wir einfach nochmal so ein bisschen im Kontrast darüber sprechen, ob es überhaupt auch Szenarien gibt, wann eine Reverse-Diet gegebenenfalls Sinn macht. Am besten immer noch so ein bisschen Post-Show bezogen, aber natürlich auch irgendwo im Kontext von einer Improvement-Season kann man das Ganze schon mal aufgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier am Start seid. Tobi, wie geht's dir heute? Bist du ready?
Ja, auch von meiner Seite aus wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wenn ihr das anhört. Von meiner Seite aus alles fresh. Freue mich auf das Thema heute. Freue mich, dass wir das zu dritt besprechen. Das denke ich, ziemlich viel Mehrwert wieder dabei, mit bei denen ist meistens viel geboten und ich denke, dass da ja viel bei rumkommt.
Ja, ich denke auch. Freddy, unser Gast heute in der Show, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich mache ab jetzt meinen The Age of Iron Podcast immer mit Tobi zusammen. Wir haben uns da jetzt zusammengetan und dementsprechend ab jetzt immer, wenn du als Gast hier am Start sein wirst, wirst du uns zwei an der Backe haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist heute. Hatten auch so ein bisschen überlegt, wen wir da für dieses Thema befragen könnten, aber ich glaube, da du in der letzten Zeit, beziehungsweise auch in deiner letzten Season eigentlich schon auch relativ gut mit dem Thema Reverse Diet so ein bisschen in Kontakt getreten bist, ne, bist du, glaube ich, da doch schon ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist. Und wie geht's dir heute, Freddy?
Ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für die Einladung. Freue mich, dass ich nicht nur mit dir heute sprechen darf, Daniel, sondern auch mal mit dem Tobi wieder. Mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Wie du schon angemerkt hast, finde ich mich quasi auch noch, wenn man es so bezeichnen möchte, in der Erholungsphase von meiner Season, die vor 2,5 Monaten, ich glaube genau ungefähr 10 Wochen zu Ende gegangen ist. Und das läuft soweit alles recht zufriedenstellend und dementsprechend kann ich mich von meiner Seite auch grundsätzlich nicht beschweren, wie das jetzt in den letzten Wochen verlaufen ist.
Hm. Für all diejenigen, die dich jetzt vielleicht nicht so intensiv verfolgen, weil du ja auch auf Social Media jetzt nicht der ultimativ aktivste Mensch bist, wie ist deine letzte Season so gelaufen? Wo hast du teilgenommen? Wie bist du zufrieden mit den einzelnen Shows?
Ja, also meine Season ging quasi über 4 Wochen. Ich habe mit der ANBF Ende September angefangen. Ich glaube, das war am 24. oder 25. September. Anschließend habe ich dann in Ungarn bei der INBA mitgemacht, dann bei der GNBF und abschließend noch bei der WNBF Germany. Das war alles in einem Zeitraum von 4 Wochen. Also mein Wettkampfzeitraum ging quasi über genau einen Monat. Die WNBF Germany war Ende Oktober. Ich hatte quasi Back-to-Back-Shows, heißt, jedes Wochenende war ein Wettkampf, außer zwischen der GNBF und der WNBF. Das war quasi der einzigste zeitliche Abstand zwischen zwei Wettkämpfen, der über 7 Tage ging, heißt, dort waren es 2 Wochen. Und genau, also insgesamt war das eine relativ kompakte Season mit allerdings trotzdem 4 Wettkämpfen, was für mich soweit gut funktioniert hat. Ich habe tatsächlich soweit selbst die Beobachtung machen können, was mir von außen auch so zugesprochen wurde, dass ich eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf einen Ticken besser geworden bin. Bei manchen Wettkämpfen war es so, dass ich vor allem gegen Ende bei der WNBF noch etwas voller gekommen bin. Heißt, die Härte ist geblieben, aber ich sah insgesamt eben etwas voluminöser aus. Und bei den vorherigen Wettkämpfen war es eher so, dass ich quasi noch einen Ticken schärfer gekommen bin, was tatsächlich trotz dieses kurzen Zeitraums ja noch eine Entwicklung war, die auch irgendwo visuell sich erkenntlich gezeigt hat, was ganz interessant war. Und dementsprechend bin ich insgesamt auf jeden Fall zufrieden. Vor allem, wenn es auch darum geht, quasi einen Vergleich zu meiner vorherigen Saison zu ziehen, was mir persönlich mit am wichtigsten war, auch wenn ich mit den Platzierungen soweit sehr zufrieden war, mit den Ergebnissen, war es mir eben wichtiger, auch irgendwo diese Verbesserung zu meiner vorherigen Saison zu sehen. Muskulär natürlich, aber auch wenn es einfach um die gesamte Präsentation geht. Und das war für mich vorhanden, wobei ich natürlich jetzt auch nach der Saison noch einige Punkte für mich notieren konnte, die ich hätte machen besser können, was auch als Motivationsquelle für mich irgendwo dient. Aber insgesamt bin ich soweit ja recht zufrieden, wie das Ganze soweit verlaufen ist.
Ja, ich denke auch von den Platzierungen her war es, glaube ich, auch eine doch sehr erfolgreiche Saison. Ne? Du hast ja eigentlich auch überall ziemlich, ich glaube, überall hast du eine Finalplatzierung geschafft und glaube auch überall Top 3, oder?
Ich habe überall eine Finalplatzierung geschafft. Bei der ANBF war es der Klassensieg und bei dem Overall dann, ich glaube, der vierte oder fünfte Platz. Bei der INBA kam vor der GmbF. Ich glaube, ich habe das initial vertauscht. Genau, dort war es der vierte Platz und bei der GmbF war es wieder der Klassensieg. Im Overall, glaube ich, gab es keine Platzierung außerhalb eben des Siegers. Deswegen weiß ich nicht, was da rausgesprungen ist. Und bei der WNBF war es der zweite Platz hinter dem Markus.
Ja. Genau. Hast du zwischen den Shows dann nochmal massiv an Gewicht verloren, wenn du sagst, du bist härter gekommen? Oder war es einfach, keine Ahnung, Stressreduktion, anderes Loading? Wie sah das aus von ANBF bis WNBF?
Ja, ich glaube, dass mein Körpergewicht da relativ wenig Aussagekraft hatte, wenn man das quasi auf die Form überträgt oder da versucht, irgendwo einen Vergleich zu ziehen und oder das darüber zu erklären. Bei den ersten Shows, also von der ANBF zur INBA, als auch zur GNBF, war ich vor dem jeweiligen Wettkampf immer etwas leichter, die 500 Gramm. Mhm. Also ich glaube, ich war ungeladen vor der ANBF bei ein bisschen über 75 Kilo. Mhm. Und bei der GNBF war es dann tatsächlich unter 74 Kilo einmal. Also es hat sich irgendwo so einen Dreh von einem Kilo bewegt. Und bei der WNBF bin ich dann tatsächlich nochmal schwerer gewesen. Also da waren es dann geladen an die 77 Kilo und ja, ich glaube ungeladen um die 75,5 ungefähr. Okay. Also ich habe quasi, um das vielleicht noch anzufügen, warum da auch gewisse Gewichtsfluktuationen vermutlich aufgetreten sind, bei der ANBF quasi ein Linear Loading gemacht, primär ein Linear Loading. Heißt, wir haben ungefähr 2 Wochen vor der Show die Kalorien angehoben, beziehungsweise vor allem auch die Carbs, und da habe ich automatisch auch die Kalorien und die Aktivität ist etwas geringer geworden. Und bei den restlichen Shows war es dann so, dass ich nochmal einen eher konventionellen Backload gemacht habe. Heißt, ich hatte dann nicht unbedingt Entladetage, aber ich hatte jeweils nochmal 3 bis 4 Low Days, weshalb wahrscheinlich das Gewicht auch nochmal gesunken ist. Und dann haben wir eben so ja normale Backloads quasi über 2 Tage durchgeführt, was ganz gut geklappt hat, was vermutlich auch dadurch bedingt war, dass ich einfach schon relativ viele Erfahrungswerte in diesem unmittelbaren Zeitraum mit mehr Kohlenhydraten gesammelt habe, was für uns oder was einfach so diese Carbmenge, die Regulation der Carbmenge etwas vereinfacht hat, weil wir ungefähr wussten, wie ich quasi darauf reagiere.
Ja, cool. Es zeigt einfach mal wieder, dass je mehr Punkte du durch die ganzen Peak-Weeks mitnimmst oder je mehr Erfahrungswerte du hast, desto besser kannst du eigentlich dann im Verlauf der Season peaken. Ja, und meistens gibt ja auch ein Backload, auch wenn es jetzt kein komplett Dust-Job Backload war mit Depleet, trotzdem immer ja ein bisschen, wenn es gut läuft, einen besseren Look meistens. Ja, ein bisschen aggressiver, also ein bisschen volleren Look, wenn halt das Peaking passt. Ja.
Ja, ich meine, wenn du schon relativ lean bist, ist jeder Gewichtsverlust irgendwo mehr ersichtlich als zu dem Zeitpunkt, wo du noch mehr Körperfett hattest oder eben schwerer warst. Und dementsprechend hatte das vermutlich dann auch nochmal diesen visuellen Unterschied gebracht. Und das Ganze ist dann eben auch nochmal sicherlich dadurch bestärkt worden, dass wir quasi mehr Kohlenhydrate von Wettkampf zu Wettkampf hinzugefügt haben, weil man einfach sehen konnte, dass quasi die Grenze noch nicht erreicht wurde, wo irgendwo ein Spillover vorhanden war, was erfahrungsgemäß deutlich später kommt, wenn das einigermaßen sinnvoll angegangen wird, als man häufig annimmt, ist zumindest so meine Erfahrung.
Inwiefern meinst du das? Kannst du das nochmal gerade ausführen?
Mit dem
Spillover.
Ja, oft ist, glaube ich, das Problem, wenn ein Spillover auftritt, dass nicht zwangsläufig die Kohlenhydratmenge zu hoch ist, wenn es eben darum geht, quasi die die Kapazität im Sinne der Muskulatur auszunutzen und dementsprechend auch die Kapazität für Glykogeneinlagerung, sondern das Problem tritt quasi schon viel früher auf, dass man eben eine längere Zeit keine Kohlenhydrate konsumiert hat und dadurch vermutlich auch die akute Fähigkeit etwas absinkt, eben Glykogen einzulagern, was dann oft dazu führt, dass vermutlich bei einer geringeren Kohlenhydratmenge schon ein Spillover eintritt. Wenn man allerdings so vorgeht, dass man zum Beispiel durch einen sogenannten Linear Load, wo eben schon vor den Wettkämpfen die Kohlenhydratmenge ansteigt, irgendwo auch immer wieder dieser in Anführungsstrichen Stimulus gesetzt wird, Glykogen einzulagern, zumeist eben auch die Fähigkeit, anekdotisch berichtet, ansteigt, eben mehr Kohlenhydrate zu laden. Und wenn man eben in diesem Zustand ist, ist es meiner Erfahrung nach so, dass dieser Spillover meistens deutlich später eintritt, als es der Fall wäre, wenn man diesen Linear Load nicht ausführen würde oder wenn man grundsätzlich einfach keine Refeeds hat oder keine regelmäßigen Zeitperioden, sei es auch mit zwei aufeinanderfolgende Tage, wo die Kohlenhydratmengen etwas höher waren. Also das ist dann meiner persönlichen Erfahrung nach, das ist eben eine Sache, die sehr stark auf Erfahrungswerten basiert, weil es da einfach keine konkreten Untersuchungen dazu gibt. Aber meiner Erfahrung nach schon sehr zweckdienlich, eben um meinen vollen Look zu erreichen, wenn man eben schon früher damit anfängt, die Kohlenhydratmenge sukzessive wieder ansteigen zu lassen oder zumindest die Frequenz von Refeeds erhöht. Und dann ist eben, dadurch ergibt sich quasi dann auch die Beobachtung, dass zumeist deutlich mehr Kohlenhydrate genutzt werden können, als man vielleicht initial annimmt, weil man auch mehr einspeichern kann.
Ja, super interessant auf jeden Fall das Thema. Deswegen wollte ich auch gerade nochmal, dass du das ausführst, weil ich glaube, viele hätten da jetzt auch gar nicht so gewusst, was du damit meinst, ohne da noch so ein paar Backgrounds zu hören. Aber ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen jetzt mal auf das Thema Recovery und Reverse Diet über. War jetzt auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr cooler Input, auch dahingehend, Freddy, von deinen Erfahrungswerten. Ich glaube, auch sehr, sehr wertvolle Informationen für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Und ja, aber jetzt, wie gesagt, Thema Recovery Reverse Diet. Wie bist du jetzt persönlich aus deiner aktuellen Phase rausgegangen, also aus deiner aktuellen Prep rausgegangen? Welchen Ansatz habt ihr dafür genutzt einerseits und fahrt ihr diesen Ansatz auch straight durch oder ist das vielleicht so ein fließender Übergang auch?
Ja, also initial war es natürlich erstmal das Ziel, einerseits die akute Energieverfügbarkeit zu erhöhen, heißt die Kalorienzufuhr ist von heute auf morgen sozusagen akut angestiegen, vor allem wenn man das mit den Low Days vergleicht. Heißt, ich habe mich sofort über Erhalt bewegt und andererseits war es eben auch die Zielsetzung, bewusst Körperfettzunahme zu erreichen, um eben diese hormonellen Anpassungen, die über die Vorbereitung eben auftreten, rückgängig zu machen. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, auch nicht von einer Woche zum nächsten, aber der initiale Schritt, um das eben zu begünstigen, ist eben, dass man die akute Energieverfügbarkeit und dann auch die sozusagen längerfristige Energieverfügbarkeit erhöht, indem man einerseits die Kalorien über Erhalt anhebt und dann andererseits eben auch dafür sorgt, dass die Körperfettmasse ansteigt, um eben diese Hormonregulation von Woche zu Woche sozusagen in gewisser Art und Weise Richtung Normalität zurückkommen zu lassen. Und in den ersten Wochen war es da eben die Zielsetzung, eine relativ hohe Zunahme sozusagen zu erreichen. Wenn man das vielleicht auch auf das Thema direkt bezieht, hast du ja bei der Reverse Diet eher die Zielsetzung, quasi die Kalorienzufuhr erstmal langsam anzuheben, bis du ungefähr auf Erhalt bist und dann eben leicht darüber. Und bei der Recovery Diet ist es eben das Ziel, sofort über Erhalt zu gehen und dann tatsächlich auch eine Zunahmerate zu erreichen, die über dem liegt, was man sonst in einer Off-Season anstreben würde, weil eben der springende Punkt ist, dass du hormonell keine Fortschritte machen wirst, wenn du dich eben zu lange in einer Körperfettregion bewegst, die eben nicht nachhaltig ist. Und dementsprechend war es da initial auch erstmal die Zielsetzung, die Zunahme höher zu gestalten. Zumeist spricht man da ja irgendwo von einer Zunahme von ungefähr 5-10% in den ersten 6-8 Wochen. Das ist natürlich erstmal nur ein grober Orientierungswert. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich irgendwo nach diesen 10 Wochen, die seit quasi jetzt dem letzten Wettkampf vergangen sind, tatsächlich irgendwo bei diesen 10% einbewegt habe. Und das hat soweit auch recht gut funktioniert. Und sich auch dementsprechend natürlich auf das Wohlbefinden ausgewirkt und beispielsweise auch irgendwo wieder produktivere Trainingseinheiten ermöglicht. Also die initiale Strategie war auf jeden Fall nicht die Form oder ähnliches zu konservieren, sondern wirklich so schnell wie möglich aus dieser Wettkampfform, aus dieser Region herauszukommen, um eben die Erholung zu fördern.
Mhm. Kannst du das an ein paar Zahlen festmachen, dass die Zuhörer vielleicht ein bisschen Werte haben? Ich meine, es ist immer eine sehr individuelle Sache, aber wie das einfach in deinem Fall aussah, also wie stark ihr die Kalorien angehoben habt, damit du 10% in circa 10 Wochen jetzt zugenommen hast.
Ja, also initial lagen wir ungefähr bei 3.800 bis 4.000 Kalorien. Also ich hatte dort eben auch so eine gewisse Spanne, an der ich mich orientiert habe täglich. Und das ist seitdem eigentlich statisch geblieben. Heißt, die Zunahme war initial natürlich etwas höher. Das ist dann über die Zeit langsam abgeflacht. Und jetzt befinde ich mich tatsächlich bei ungefähr 3.800, etwas darunter, und bin ungefähr wieder in dem Schnitt, den ich auch ungefähr mittelfristig in der Offseason erreichen möchte, um eben ja ein möglichst anaboles Milieu für die trainingsinduzierten Anpassungen zu schaffen. Also das ist quasi initial erstmal eine Anhebung gewesen, die aber soweit dann unverändert beibehalten wurde.
Und wie bist du aus der Prep rausgestartet? Also bei wie viel Kalorien warst du da ungefähr, um die Relation einfach so ein bisschen zu verstehen?
Ja, also ich hatte ja, wie schon erwähnt, vor den letzten Wettkämpfen immer noch ungefähr 3 Low Days. Und da habe ich mich irgendwo bei 1700 bis 1900 Kalorien einbewegt. Und beim Laden war es dann, also an den High Days bei dem Backload, war ich ungefähr bei, ich glaube, 3400 Kalorien schon. Und genau, und dann waren es eben nach dem Wettkampf in der Woche danach die Strategie, die Kalorienzufuhr eben nochmal etwas anzuheben.
Okay. Und im Durchschnitt warst du dann in den letzten Diätwochen bei ungefähr?
Da war ich über den Low Days, so wie ich sie gerade erwähnt habe, heißt, da war ich ungefähr mit den Kalorien bei, ich glaube, 2100 bis 2300 Kalorien.
Und so ein Defizit von 0,5 oder so habt ihr noch angestrebt gehabt am Schluss, gell? Da kann ich mich noch erinnern.
Ungefähr, ja. Also ich hatte eine sehr lange Zeit unter 0,5%, war also irgendwo im Bereich zwischen 0,3 und 0,5%. Da kann man sich auch drüber streiten, ob es vielleicht an manchen Stellen hätte vielleicht auch schneller gehen können. Es hat aber soweit ganz gut funktioniert und hat mir persönlich auch irgendwo einen gewissen Stress genommen, einfach weil ich nicht von Woche zu Woche, vor allem gegen Ende, noch eine relativ moderate bis hohe Abnahme realisieren musste, was auf jeden Fall das Ganze schon auf psychologischer Ebene vereinfacht hat. Und für die Low Days wurden dann quasi nochmal die Kalorien reduziert, wobei man dann natürlich auch sagen muss, dass nicht zwangsläufig dadurch das Defizit nochmal höher war, sondern meine Aktivität war gleichzeitig auch minimal geringer. Heißt, ich hatte gegen Ende, wo sozusagen noch kein Wettkampf stattgefunden hatte, an manchen Tagen auch noch ein Schritteziel von 15.000 Schritten, was quasi mein Maximum war. Zusätzliches Cardio habe ich nicht gemacht, nicht weil ich das pauschal nicht machen würde, sondern weil es einfach in dem Kontext bei mir nicht nötig war. Und bei den Low Days war es dann aber so, dass ich mich dann eher so bei vielleicht 12.000 bis 13.000 Schritten noch einbewegt habe und der Trainingsstress insgesamt auch etwas geringer war. Also die Energiebilanz war vermutlich sehr ähnlich wie zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi noch keinen Wettkampf absolviert hatte.
Ja. Okay, aber schon interessant, dann bist du aber auch schon relativ hoch jetzt schon nochmal eingestiegen, beziehungsweise hat sich noch relativ hoch gehalten. Also anekdotisch kann ich jetzt auch sagen, so bei den Klienten und Klientinnen, die ich betreue, hat noch keiner, auch immer noch nicht, weil Tobi, wir hatten uns ja letzte Woche drüber unterhalten, hat noch keiner die Energiebilanz irgendwo erreichen können, die er oder sie vorher, also vor der Prep in der Improvement Season noch hatte. Also da bewegen wir uns bei allen immer noch sehr, sehr weit entfernt. Und wenn du jetzt bei 3.800 bist, ich kenne das ja auch noch von dir ein bisschen von vorher, warst ja auch immer so bei 3.6 oder so in dem Dreh, ne? Im Aufbau, glaube ich, da ist das natürlich jetzt schon auch ein stabiler Wert für die aktuelle Entfernung zum Wettkampf.
Absolut, wobei man da auch vermutlich anmerken muss, dass mein Alltag tatsächlich aktiver ist, als es noch im Durchschnitt in der letzten Offseason der Fall war. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass mein Kalorienverbrauch, wenn man vor allem den Grundumsatz betrachtet, noch etwas unter dem liegt, wo ich in der Offseason im Durchschnitt war, weil es eben so ist, dass man in dem Kontext auch hervorheben muss, dass der Energieverbrauch natürlich auch sehr stark vom Körpergewicht abhängig ist und andererseits eben auch von der fettfreien Körpermasse. Mhm. Und wenn die fettfreie Körpermasse noch nicht auf dem Niveau ist, wo sie davor war, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass einfach der Kalorienverbrauch noch nicht auf dem Niveau liegt, wie eben, wie man das vielleicht sonst vor der Vorbereitung gewohnt war. Und das ist dann auch einfach eine Sache, die man Zeit geben muss, was sich auch normalisiert und meistens dann eben auch vor allem mit einer Gewichtszunahme einhergeht.
Ja.
Muss aber auch sagen, dass ich echt interessant finde, dass wenn du 1700 Kalorien in Lowdays hattest und 3-4 im Heide, dann warst du irgendwie im Schnitt bei 2,4 sowas, 2,5, ja. Und dann 1500 drauf und damit dann eine Kurve zu erreichen, die eigentlich abgrafft, finde ich schon, ja, ziemlich interessant. Also.
Ziemlich stabil. Jetzt auch nicht ganz,
also, ist schon gut.
Ja, ich meine, es gibt da auch starke individuelle Unterschiede, wie stark sich eben auch der Energieverbrauch und die Effizienz für die Produktion von ATP, also quasi diesem universellen Energieträger der Zelle, verhält, wenn man eben die Kalorien anhebt und wenn man sie reduziert. Es gibt eben Personen, die sehr effizient werden, sobald man eben die Kalorien unter Erhalt bringt. Und das Gleiche gilt eben auch für die umgekehrte Richtung. Bei mir ist es dann eben eher so, dass ich relativ ineffizient werde, wenn ich eben die Kalorien stärker anhebe. Auf der anderen Seite aber das Problem habe, dass ich relativ effizient bin im Kaloriendefizit. Also bei mir geht das quasi in beide Richtungen und bei anderen Personen ist es dann eher so, dass der Kalorienverbrauch sich vielleicht auch nicht großartig verändert, wenn man eben in ein Defizit geht oder in einen Überschuss, beziehungsweise diese Effizienz einfach, wenn es eben beispielsweise auch um den Grundumsatz geht. Also da würde ich gar nicht sagen, dass das so abwegig ist, dass sich das eben von Person zu Person unterscheidet, weil das auch relativ gut belegt ist, dass es da einfach starke individuelle Unterschiede gibt.
Ja, das spürt man sowieso, aber ich glaube, du bist da auf jeden Fall auch schon unter den Ausreißern nach oben hin. Also selbst wenn man die individuellen Unterschiede so ein bisschen mit ranzieht, ist das natürlich schon auffällig. Tobi, ich weiß nicht, du hast 8 Leute gepreppt dieses Jahr. Ich hatte auch 6, 7. Und da bist du auf jeden Fall, also bei meinen auf jeden Fall, so der, wenn das alles so ist, wie du jetzt auch gesagt hast, da die meisten Kalorien schon konsumieren kann, ohne dabei irgendwie krass noch fett zu werden. Also so die meisten, denen ich das jetzt in dieser Form gesteigert hätte, die würden immer noch knapp ein Kilo wahrscheinlich zunehmen. So. Ja. Sind ja, interessant.
Es ist natürlich neben der Effizienz, die ich angesprochen habe, auch so, dass Personen unterschiedlich hinsichtlich der unterbewussten Aktivitäten reagieren. Ich bin wahrscheinlich jemand, der ein bisschen mehr herumzappelt, ohne das sozusagen aktiv irgendwo zu provozieren sozusagen. Und manche Personen sind halt eher in einem relativ ruhigen Zustand, sage ich mal, und bewegen sich auch intuitiv weniger im Alltag als vielleicht andere Personen. Und das wirkt sich dann natürlich auch maßgeblich auf die Kalorienzufuhr aus, weil eben auch diese Aktivität außerhalb von sportlicher Aktivität maßgeblich ist, wenn es eben darum geht, irgendwo diese Anpassung der Energiezufuhr, die eben in einem Defizit auftritt, zu erklären. Also ein Großteil ist dabei meistens eben durch spontane Aktivitäten bedingt. Und nicht beispielsweise, wie viel man letztendlich trainiert oder wie letztendlich das Körpergewicht ausfällt.
Glaubst du, dass es auch mit reinspielt? Das ist glaube ich, deine dritte Prep gewesen, oder? Die du bisher gemacht hast?
Genau, meine dritte Saison war
es. Glaubst du, dass es ein bisschen mit reinspielt, der Erfahrungswert vom Körper einfach in diese tiefen Körperverträglichkeiten reinzukommen und dann auch wieder diesen Rebound zu generieren? Oder glaubst du, dass es eher einfach der individuelle Unterschied ist von Person zu Person, wie letztendlich dann mit dem Überschuss umgegangen wird?
Du meinst jetzt rein von der Physiologie, ob sich sozusagen.
Die häufigere Preppen einfach Einfluss darauf hat, wie schnell die Kalorien wieder angehoben werden können, wo es Preppen mit der Körper damit geht.
Ich glaube, dass wenn alle Faktoren gleich bleiben, die Physiologie sich da nicht bedeutend verändert. Was sich sicherlich verändern kann, ist, wie man letztendlich seine Gewohnheiten in der Offseason auslegt, heißt, wie aktiv man im Alltag ist, welche Kompensationsstrategien man auch für Stress hat, heißt, wie einfach fällt es einem auch irgendwo mit gewissem Körpergewicht sozusagen relativ statisch zu bleiben, ohne das Gefühl zu haben, die ganze Zeit irgendwo Nahrung aufnehmen zu wollen. Und das ist natürlich eine Sache, die dann mehr auf die psychologische Komponente zurückzuführen ist, wann man sich sozusagen wohlfühlt und wann man vermutlich besser bedient wäre, vielleicht an seinen Gewohnheiten zu arbeiten, aber gleichzeitig vielleicht auch eine etwas höhere Gewichtszunahme zuzulassen. Also rein von der Physiologie würde ich nicht annehmen, dass sich großartig etwas verändert. Was natürlich dann da immensen Einfluss hat, ist, wie letztendlich die Strategie nach der Saison ausfällt und was sich da eben auch hinsichtlich der Aktivität verändert von Saison zu Saison.
Habt ihr von der Aktivität her irgendwas geändert? Also hast du da irgendwie Vorgaben bekommen oder ist es einfach, naja, nach Alltag behältst du mal das und das bei oder wir schauen einfach mal, wie dein Kapitän ansteigt oder
ja, also
grundsätzlich da vorgehen, was du mit deinen Athleten machst?
Ja, prinzipiell sehe ich es schon irgendwo als sehr wertvoll an, wenn man eben nicht mehr diese Alltagsaktivität hat, die man vermutlich noch in der Prep umsetzen musste, weil sich das natürlich auch öfters noch mehr als Arbeit, als irgendwo, sage ich mal, Stressmanagement anfühlt. Für viele Personen ist es ja auch irgendwo zielführend, eine gewisse Alltagsaktivität umzusetzen, um vielleicht Abstand zur Arbeit zu gewinnen oder einfach einen gewissen Ruhepol zu erzeugen. Und es ist natürlich allgemein noch irgendwo sinnvoll, nicht sesshaft zu sein in der Offseason. Aber auf der anderen Seite sollte die Aktivität natürlich auch nicht auf einem Niveau sein, wo man das Gefühl hat, zusätzlichen Stress zu erzeugen. Bei mir ist es dann so, dass die Aktivität abgefallen ist, aber die Aktivität auf der anderen Seite schon etwas höher ist als eben noch nach den letzten Saisons, weil ich das eben grundsätzlich als recht sinnvoll erachte, zumindest irgendwo in dem Bereich zwischen 6.000 Schritte und mehr pro Tag zu absolvieren, was sich auch zum Beispiel positiv auf die Hungersättigungsregulation auswirken kann, was viele auch nicht wissen. Aber grundsätzlich ist die Aktivität natürlich schon geringer als noch während der Prep.
Das denke ich einfach wichtig, dass man die Leute danach schon so ein bisschen wegführt von den ganzen Steps, die sie in der Prep machen müssen. Aber wie du schon gesagt hast, halt ein gewisses Grundlevel einfach aufrechterhält, damit eben ein bisschen Aktivität im Alltag bleibt, weil dann sich komplett niederzulassen, sag ich mal, einfach nur noch zu essen, wird es wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung sein.
Ja, auch wenn man die Kalorienzufuhr reguliert und eben einen gewissen Anstieg nach der Saison sozusagen erreichen möchte, muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass wenn ich die Alltagsaktivität um die Hälfte kürze, meine Erhaltungskalorien natürlich auch ganz woanders liegen, als wo es noch der Fall war, wenn ich eben wesentlich mehr Aktivität hatte. Und das ist dann auch ein Faktor, der da beachtet werden sollte, wenn es irgendwo darum geht, die Kalorienzufuhr entsprechend anzupassen. Wenn man eben auch weiß, dass man proaktiv jetzt versucht, nicht mehr so viel Aktivität umzusetzen.
Interessant auf jeden Fall. Also gute Punkte, die du damit angeführt hast, Freddy. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen so auf diese Gegenüberstellung von einer Reverse- und Recovery-Diet zurückkommen, ich denke, über die Post-Comp-Phase mit Recovery-Diet haben wir auch schon relativ viel in der letzten Episode gesprochen, zusammen mit dem Tobi. Was jetzt, denke ich, noch für viele relativ interessant ist, gibt es überhaupt ein Szenario, wo beispielsweise die Reverse-Diet zum Tragen kommen würde, beziehungsweise wo du jetzt sagen würdest, okay, hier macht es eventuell Sinn, eine Reverse-Diet zu platzieren?
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man sozusagen aus dem Wettkampfsport herauszoomt, ist es ja für die meisten Leute, die Gewicht verlieren, irgendwo die Zielsetzung, dieses Gewicht auch zu erhalten, sei es ästhetischen Gründen, aber eben auch aus gesundheitlichen Gründen. Und da macht es natürlich sehr viel Sinn, irgendwo zu versuchen, sich eher Richtung Erhaltungskalorien zu bewegen, vor allem dann, wenn man sich eben nicht in einer Position befindet, wo diese typischen Symptome, die wir aus einer Wettkampfvorbereitung kennen, aufgetreten sind. Heißt das eben, das Testosteron-Level weit unter der physiologischen Spanne liegt, was eben vor allem dann auch auftritt, wenn man in nicht nachhaltige Körperfettregionen kommt, wenn eben die Hunger- und Sättigungsregulation trotz guter Gewohnheiten, sage ich mal, plump, nicht so reguliert ist, wie man das eben haben möchte. In diesem Szenario wäre eine stärkere Gewichtszunahme natürlich auch irgendwo essentiell, um beispielsweise auch zu gewährleisten, dass bei Frauen die Menstruation normal vonstatten geht. Aber wenn ich jetzt mir ein Szenario anschaue, wo eben eine Person Gewicht verloren hat und sich eben nicht mit diesen Symptomen beschäftigen musste, ist es natürlich schon sehr sinnvoll, Kalorien langsamer anzuheben, zu schauen, wie verhält sich mein Körpergewicht, wenn ich eben vielleicht die Kalorienzufuhr um 500 Kalorien anhebe und dann versucht eben von Woche zu Woche zu schauen, wo man sich denn in etwa einfinden muss, um sein Gewicht Pi mal Daumen zu stabilisieren. Bei einer Reverse-Diet glaube ich trotzdem, dass es bei den meisten Personen sinnvoller ist, das Ganze so auszulegen, dass eben das Defizit sofort herausgenommen wird und man sich eben auf Erhaltungskalorien bewegt, weil man sonst natürlich trotzdem weiterhin eine Diät fährt und einen Gewichtsverlust erzeugt. wenn eben diese Reverse-Style so extrem ausgelegt wird, dass eben nicht relativ zeitnah schon wieder auf Erhaltungskategorien bewegt.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was ich eigentlich ansprechen wollte, nämlich das Szenario der Reverse-Diet würde ja eigentlich besagen, laut Definition, dass du weiterhin im Kaloriendefizit bleibst und die Kalorien halt eben peu à peu nochmal ranführst an die Maintenance-Kalorien oder dann in weiterer Folge auch zu einem Kalorienüberschuss. Aber wenn wir jetzt das Szenario haben, das du gerade beschrieben hast und direkt auf die Maintenance-Kalorien irgendwo gehen, um ein Erhaltungsmilieu zu erzeugen, wäre es ja laut Definition schon wieder eigentlich keine Reverse-Diet. Verbessert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Mhm. Aber das ist auch halt eben das Szenario, was ich oftmals für sinniger halte, egal ob jemand halt auch das Gewicht erhalten möchte, das man irgendwo erreicht hat, einfach weil natürlich irgendwo die physiologischen Funktionen, falls sie denn irgendwo eingeschränkt wurden, auch nochmal schneller recovern zu einem Ausgangsstadium auf Maintenance-Kalorien. Und andererseits ist es ja auch irgendwo so, man hat halt eine größere Nahrungsmittelauswahl, eine größere Flexibilität. Man kann vielleicht auch dann relativ schnell nochmal auswärts essen gehen, je nachdem, wie viel Kalorien man auch zur Verfügung hat, was halt eben im Kontext von einer Reverse-Diet laut Definition natürlich auch ein bisschen erschwert wird, dadurch, dass man weiterhin halt eben weniger Kalorien konsumiert. Was würdest du sagen, macht es Sinn, vielleicht sogar in einer Prep das Szenario von einer Reverse-Diet zu integrieren, also gerade so gegen Endphase von einer Diät beispielsweise, man hat halt eben lange auf eine hohe Rate of Loss, also so eine Abnahmerate gepusht, konnte auch mit den Kalorien, die man dann zu dem aktuellen Zeitpunkt halt konsumiert hat, vielleicht das Ganze auch gut durchfahren und hat dann immer noch diese bestimmte Rate of Loss gehalten, beispielsweise jetzt ein Athlet fängt an mit einer Rate of Loss von 1% zu Beginner-Prep, das macht er vielleicht die ersten 10 Wochen, dann geht er auf 0,75, hat trotzdem die gleichen Kalorien und nimmt halt eben immer noch in diesem Maße ab, aber dann möchte man ganz gerne halt eben die Rate of Loss weiter drosseln auf beispielsweise 0,5, aber dazu müsste man halt die Kalorien erhöhen. Das wäre ja eigentlich auch ein Szenario von einer Reverse Diet dann zu der Show hin. Ne? Was hältst du von diesem Szenario? Macht das dort Sinn, eine Reverse Diet zu implementieren? Also laut auch Definition von einer Reverse Diet?
Ja, ich weiß nicht, ob das der Definition einer Reverse-Diet entsprechen würde, weil es meines Wissens nach noch nicht mal wirklich eine tatsächliche Definition davon gibt, auf die sich quasi alle Parteien, die darüber geeinigt haben. Ja. Aber das Szenario, was du gerade beschrieben hast, entspricht ja eigentlich einem Eating-Up oder einem Linear-Load-Approach, so wie ich das eben vorher schon ausgeführt hatte. Und da macht es dann aus meiner Sicht schon durchaus Sinn, irgendwo zu versuchen, die Kohlenhydratmenge eben schrittweise anzuheben, um vielleicht trotzdem weiterhin ein gewisses Defizit zu erreichen, was allerdings schon geringer ist als in den Vorwochen, so wie du es beschrieben hast, um sich dann eben auch sukzessive Erhaltungskalorien einzubewegen, was einem dann natürlich auch ermöglicht, schon irgendwo zu begutachten, was passiert denn mit meiner Körperkomposition, wenn ich dem System sozusagen mehr Kohlenhydrate zuführe, was dann nochmal ein Vorteil davon sein kann und ich erhöhe vermutlich auch einfach meine Kapazität, Kohlenhydrate oder meine Fähigkeit, Kohlenhydrate einzulagern und sozusagen dadurch ja meine Kapazität, die ich tatsächlich habe, anhand von meiner Muskelmasse auch irgendwo auszunutzen dann für die Wettkämpfe. Und das wäre dann eine Herangehensweise, die ich dann innerhalb der Vorbereitung noch nutzen kann, sofern ich dann in der Position bin, wo ich quasi auch schon sage, okay, ich bin ungefähr in dem Bereich hinsichtlich des Körperfettanteils, wo ich mich befinden möchte. Und habe dementsprechend vermutlich mehr Vorteile, wenn ich eben jetzt mich so langsam, aber sicher wieder nahe Erhaltungskalorien einbewege. Und das ist halt dann wirklich auch eine Sache, die bei sehr wenigen noch funktioniert, weil es, wie wir alle wissen, oft der Fall ist, dass man vielleicht einen sehr, sehr durchdachten Plan hat, aber diese Planung und die tatsächliche Ausführung des Plans sind dann oft einfach nochmal zwei unterschiedliche Geschichten, weil natürlich nicht nur irgendwo, sage ich mal, menschliches Versagen dazwischen kommen, sondern eben auch externe Faktoren, die irgendwo gewisse Hürden darstellen, um eben diese Rate of Loss weiterhin zu erreichen, die man sich vorgestellt hat. Und in solchen Situationen ist es dann halt sehr oft schwierig, von sich selbst heraus auch zu sagen, okay, wir entschärfen jetzt das Ganze, weil zumeist eben eher noch die Intention vorherrscht, am Ende jetzt pushen wir nochmal richtig, um quasi noch die letzten Reserven rauszuholen, was vermutlich nicht immer die richtige Wahl ist, aber auf der anderen Seite oft auch einfach unausweichlich ist, irgendwo eine Notwendigkeit darstellt. Und dementsprechend ist dann so ein Ansatz vermutlich auch in dem Kontext zumindest nicht die richtige Strategie.
Mhm. Jetzt hätte ich noch mal eine ganz kurze Frage zu dem Linear Load, den du auch beschrieben hast. Also quasi auch, wie gesagt, ob man es jetzt Reverse Diet in dem Kontext nennt oder Linear Load. Wie würdest du diesen Linear Load eventuell implementieren? Also wie lange vorher kann man damit rechnen, vielleicht so eine Strategie mal zu fahren? Sollte das jetzt im Rahmen von einer Woche vor der Peak Week sein oder vor dem Wettkampf selbst? Oder sollte das über 2, 3, 4? Ist das egal, wie lange man das strecken will? Wie sind so da deine Erfahrungen, die du jetzt auch irgendwo selbst gesammelt hast? Und wie würdest du das halt in der Praxis tatsächlich auch anwenden, also als Empfehlung?
Ja, also die konkrete Auslegung hängt eben stark davon ab, wann ich damit anfange. Wenn das Ganze eben kurz vor den Wettkämpfen stattfindet, bin ich vermutlich besser bedient, wenn ich eben diese Anpassung, die ich vornehme, in einem höheren Ausmaß gestalte. Heißt, wenn ich mich eben eine Woche vor den Wettkämpfen befinde, habe ich vermutlich keinen Vorteil davon, wenn ich die Kohlenhydrate von Tag zu Tag um 20 Gramm anhebe. Wenn ich mich allerdings 8 Wochen vor den Wettkämpfen schon in einer Position befinde, wo ich schon eine gewisse Absehbarkeit habe, in dem Sinne, dass ich weiß, okay, es sind jetzt vielleicht noch 1 bis 2 Kilo, die ich verlieren möchte, kann es eben sehr sinnig sein, vielleicht mit 25 Gramm Kohlenhydraten pro Tag zu beginnen, was auch Pi mal Daumen 100 Kalorien sind. Mhm. Und dementsprechend werde ich mich da auch dann schrittweise an Erhaltungskalorien heranbewegen und eben vermutlich auch leichteres Spiel haben, wenn es darum geht, irgendwie die Form etwas kalkulierbarer zu machen in den Wettkämpfen und vermutlich auch in einem etwas weniger gestressten Zustand in diese Peak Weeks gehe, weil meine Form vermutlich schon bei 99% von dem ist, wo sie sein kann, wenn ich eben schon eine längere Zeit eine höhere Kohlenhydratzufuhr umsetzen konnte. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es die konkrete Auslegung stark davon abhängig ist, wann ich damit anfange. Und auf der anderen Seite ist die Implementation an sich davon abhängig, wann ich eben von mir heraus sage, dass eben eine solche Entschärfung jetzt auch legitim ist, in Bezug eben auf die Form, die ich auch erreichen möchte hinsichtlich des Körperfettanteils. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich das eben auch noch nicht 8 Wochen oder 6 Wochen davor machen, sondern muss vermutlich diese Rate of Loss, die ich in den Vorwochen hatte, noch auf dem gleichen Niveau halten oder wie man es oft in der Praxis eben auch sieht, vermutlich noch etwas anheben, was im Idealfall nicht umgesetzt werden muss, weil die Gefahr an sich, fettfreie Masse zu verlieren, natürlich höher ist am Ende einer Vorbereitung, wenn mein Körperfettanteil geringer ist und das Defizit aber gleichzeitig eben nochmal angehoben wird. Und das möchte ich natürlich irgendwo vermeiden, was eben auch gut durch diesen Linear Load Ansatz funktioniert, aber eben stark von der Ausgangslage des Individuums abhängig ist.
Ich denke, das ist auch der wichtigste Punkt, dass die meisten einfach dafür keine Zeit haben. Ja. Muss man einfach sehen, dass also 8 Wochen vorher schon eine Lücke zu haben, die Carbs wieder hochzufahren, da ja, sind, glaube ich, die meisten nicht in der Position dazu. Und wenn, dann kann man es eher als eine Art Peak Week eigentlich sehen, gerade für die ersten Shows und da so ein bisschen dann vielleicht auch noch Daten zu sammeln für die weiteren Shows, ähnlich wie du es dann im Endeffekt auch gemacht hast. Aber ja, ich denke, die meisten sind nicht in der Lage dazu, so früh einfach wieder Carbs zu pushen. Ja. Das ist, denke ich, auch eine schwierige Sache, einfach dann im Hinblick auf die Planung so früh dann einfach davon auszugehen, dass du 8 Wochen vorher eigentlich schon ready bist oder in der Position, dass du schon wieder Kalorien eigentlich anhebst. Das finde ich meist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
Ja, Freddy, wo siehst du oder siehst du da Vorteile drin, diese Strategie direkt zu Beginn der Prep mit einzuplanen? Also ich sag mal so, ich hatte auch mit Tobi schon mal drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich nicht für jeden Athleten auch Sinn macht, eine Prep halt eben von 40 Wochen plus zu machen, sondern dass da viele wahrscheinlich auch trotzdem Probleme damit haben, diese lange Zeit halt eben weiter in einem Kaloriendefizit zu sein, weil selbst wenn man die Kalorien irgendwo leicht anhebt, um 25 Gramm Carbs pro Tag, ist ja, wie du schon gesagt hast, 100 Kalorien vielleicht, dass man trotzdem natürlich auch in diesem Milieu, in dem man sich dann halt eben befindet, auch das Gefühl hat, man ist halt eben trotzdem weiter auf Diät, Hunger und Sättigung sind weiterhin noch sehr, sehr aus der Bahn geworfen, wahrscheinlich sogar bei dem Körperfettanteil. Und irgendwo ist es natürlich mental trotzdem schwer zu wissen, okay, ich kann halt wieder erhöhen, aber wir wissen alle, wie es beim Laden ist. Ja, selbst beim Laden, wenn du halt eben deine Carbmenge um 400-500 Gramm am Tag erhöhst, hast du trotzdem dauerhaft halt eben einen sehr, sehr starken Hunger und auch viel Appetit in der Zeit. Denkst du, es macht hinsichtlich der mentalen Komponente auch Sinn, für viele Athleten so einen Ansatz zu wählen? Oder glaubst du, dass es eigentlich eher für eine geringere Anzahl an Leuten überhaupt realisierbar ist?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass die letzten Wochen einer Wettkampfvorbereitung, egal was man macht, so oder so, nicht unbedingt mental auch betrachtet, einfach zu bewältigen sind. Und dementsprechend ist das eine Sache, die meiner Erfahrung nach sowieso unumgänglich ist, auch wenn ich quasi versuche, auf den Moment genau die Form zu erreichen, die ich mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich als erfahrenere Person vermutlich auch mehr die Fähigkeit besitze, länger mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil meinen Alltag zu bewältigen und auch produktive Trainingseinheiten in diesem Rahmen zu absolvieren, als wenn ich das Ganze eben zum ersten Mal mache. Wobei es dann natürlich auch extreme individuelle Unterschiede gibt. Es gibt Personen, die sind bei einem sehr geringen Körperfettanteil auch in der Offseason, zumindest im Verhältnis zu anderen Personen, noch sehr leistungsfähig und haben eben keinerlei Diätsymptome, die andere Personen vielleicht in der Form schon hätten. Dementsprechend ist das sicherlich auch irgendwo individuell zu betrachten, aber ich würde dem grundsätzlich schon zustimmen, dass ich natürlich nicht 2 Monate vor dem Wettkampf irgendwo schon sehr nah an der Wettkampfform sein möchte, weil ich dann natürlich trotzdem 8 Wochen habe, selbst wenn ich mich auf Erhaltungskalorien bewege, wo ich sozusagen meinen Alltag bewältigen muss, wo ich produktive Trainingseinheiten absolvieren muss und auch irgendwo Kontinuität erreichen muss, weil diese Symptome, was uns auch eigentlich so auf dieses allgemeine Thema Reverse Diet und Recovery Diet zurückbringt, nicht verschwinden, wenn ich eben mein Körperfettanteil, meine Körperfettmasse auf dem Niveau halte, wie ich sie letztendlich am Wettkampftag habe. Und diese gleichen Probleme habe ich natürlich dann auch vor dem Wettkampf. Und dementsprechend gilt es auch irgendwo individuell zu bestimmen, inwiefern das Sinn macht, anhand eben Erfahrungswerte, wie man eben mit so einem Defizit an sich zurechtkommt, wie man mit einem niedrigen Körperfettanteil zurechtkommt. Aber an sich glaube ich, dass diese Strategie zumeist für erfahrenere Personen zweckdienlicher ist, wobei man natürlich da auch einwenden könnte, dass zumeist erfahrene Personen leaner noch auf den Wettkämpfen sind oder einfach härter kommen können als Personen, die das Ganze zum ersten Mal machen. Und wenn du als First-Timer einfach nicht diesen Anspruch hast und in vielen Fällen vermutlich auch nicht haben solltest, eben komplett hart auf die Bühne zu gehen, ist dein Referenzpunkt natürlich auch ein anderer. Heißt, wenn du 8 Wochen davor schon nahe an der Form bist, hast du vermutlich auch nicht diese ausgeprägten Symptome, wie wenn eben dein Referenzpunkt noch weiter drunter liegen würde. Aber das ist dann natürlich auch nochmal eine Sache, die individuell abhängig von dem jeweiligen Anspruch irgendwo zu bestimmen ist.
Ja. Interessant, weil auf die Schlussfolgerung kamen wir ja auch irgendwo, Tobi, ne?
Ja, voll, ja. Ich meine, ich glaube, es ist halt auch einfach mental, gerade die First-Timer, die das Ganze ja nicht einordnen können oder sie wirklich wissen, wie es läuft, schwierig dann zu verstehen, dass du eventuell schon so früh wieder die Kalorien anhebst eigentlich. Ja, also dass da vielleicht so ein bisschen eigentlich dagegen gearbeitet wird in einem drin, dass du eigentlich noch leaner werden willst und du musst eigentlich ja weniger Kalorien essen und du musst eigentlich noch Gewicht verlieren. Und du kriegst dann die Vorgabe eigentlich, es gibt wieder mehr Kalorien, kann vielleicht für den einen oder anderen wirklich im Kopf einfach zu einem stärkeren Problem werden, was sich dann letztendlich wieder auf die Form auswirkt und dann nicht wirklich funktioniert.
Ja. Jo, ja. Freunde, ich glaube, ich würde es auch damit eigentlich abschließen. Vielleicht noch kurz Freddy gefragt, was haben wir bei mir vor? Wir jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder so über unsere Shows gesprochen haben, also über die Shows, die ich ganz gerne machen würde, auch so über die zeitlichen Abstände der Shows, dass man sich da vielleicht so eine kleine Grundvorstellung machen kann als Zuhörer, wie das Ganze laufen kann, beziehungsweise wie da die Grundplanung ist. Ich habe es noch nicht ganz detailliert erklärt, aber so ungefähr, wann mal die Shows geplant sind, in welchen Zeitabständen. Das sind ja auch 8 bis 9 Wochen. Wir haben auch manche Leute geschrieben, wie kannst du halt eben Shows planen im Rahmen von 9 Wochen oder so, ob das nicht komplett irre wäre. Ja, Freddy, wie kannst du? Wie kannst du nur?
Willst du das Geheimnis wirklich verraten?
Nein.
Die geheimen Strategien. Nee. Also ich glaube grundsätzlich, dass du erstmal so wie wir den Plan aufgestellt haben, schon mal der Zeit sozusagen, beziehungsweise dem Plan voraus bist und dich grundsätzlich in einer sehr guten Ausgangslage befindest. Wie du angemerkt hast, haben wir vermutlich Wettkampfzeitraum, der relativ gestreckt ist über diese 8 Wochen plus. Und dementsprechend haben wir uns ja auch darauf geeinigt, dass wir gegen Sommer eben quasi einen Referenzpunkt setzen, wo wir dich gegen 100% haben möchten. Und da wollen wir dich eben noch nicht 8 Wochen davor haben, weil wir da eben auch wieder auf die Punkte zurückkommen, die wir vorhin angesprochen haben, dass da natürlich auch irgendwo noch ein Puffer vorhanden sein sollte, um eben in diesen 8 Wochen die Form nicht noch schlechter werden zu lassen. Und dementsprechend ist es definitiv so, dass wir uns schon irgendwo bewusst sind, dass diese Topform, die du von außen betrachtest, auch bei den anderen Wettkämpfen haben wirst, aber so wie wir sie quasi final bei dem in Anführungsstrichen Hauptkampf-Wettkampf haben möchten, nicht in der Form erreichen wirst oder erreichen solltest. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass dieser Zeitraum schon anfordernd ist, aber auch damit einhergeht, dass wir noch einen gewissen Puffer lassen zu dem, wo wir dann am Ende hinkommen müssen. Und wir sind ja letztendlich auch schon in einer Position, wo wir sagen, wir müssen einfach nicht mehr diese hohen Gewichtsverlustraten schieben. Und das macht das Ganze natürlich auch schon etwas absehbarer und erleichtert dann vermutlich auch die Aufrechterhaltung einer recht ansehnlichen Form.
Ja, und das könnte ja auch tatsächlich so von der Grundplanung beziehungsweise von dem restlichen Zeitraum, der jetzt noch zur Verfügung steht, auch so laufen, dass man halt tatsächlich so einen Linear Load auch zwischen den Shows halt machen kann und da halt eben auch so die Kalorien leicht anheben kann, wenn das alles halt so weiterläuft, wie es bisher läuft. Aber das weiß man ja sowieso Status quo einfach noch nicht, weil es zu weit weg ist. Aber es könnte ja zwischen den Shows auch so laufen, dass man bis zur ersten Show beispielsweise runtergeht und dann danach eventuell sogar auch leicht anheben kann.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn man eine gewisse Planung vor Augen hat und auch sieht, dass man der in gewisser Art und Weise auch schon voraus ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ hoch, dass so ein Ansatz immer mehr auf der Hand liegt. Und wenn da eben nicht viel dazwischen kommt, ist es, denke ich, auch recht wahrscheinlich, dass wir so einen Ansatz fahren können und dass du dann am Ende dann auch stark davon profitieren wirst.
Ja, wir bleiben gespannt, ob das alles so funktionieren wird, aber erstmal noch.
Am Ende kommt doch noch die Crash-Diet.
Am Ende kommt die Qualle auf die Bühne. Ja. Nee, wir werden sehen.
Ja. Das geht gut dann.
Ja, es bleibt spannend. Alright, meine Freunde, ich würde sagen, falls ihr nichts mehr habt, was ihr jetzt noch unbedingt ansprechen wollt, also für mich ist eigentlich soweit alles klar geworden, alle Punkte, die ich mir für die Folge so ein bisschen visioniert habe, beziehungsweise Tobi auch aufgeschrieben hat, haben wir eigentlich angesprochen, oder Tobi? Ist was auf der Agenda geblieben, was wir nicht angesprochen haben? Ich denke schon, ist ganz gut geworden.
Wir haben den Trainingsaspekt jetzt nicht so genau beleuchtet, aber im Endeffekt haben wir das in der letzten Folge ja schon ein bisschen genauer besprochen. Das heißt, wenn da jemand Infos will, am besten ihn anhören.
Ja, oder wenn ihr wirklich sagt, so ihr wollt halt eben zu den einzelnen Phasen auch nochmal eine Folge hinsichtlich Training haben, vielleicht auch hinsichtlich der Stressreduktion etc. pp., dann könnte man da eventuell auch nochmal eine kurze Folge nachschießen, eine halbe Stunde, 40 Minuten, um das einfach nochmal so ein bisschen detaillierter zu erleuchten, vielleicht auch mit Praxisbeispielen. Aber ansonsten hat mir die Podcast-Episode auf jeden Fall gefallen, waren sehr, sehr interessante Inputs. Ich glaube, die habe ich so auch in dieser Form noch nicht gehört. Dementsprechend hat es mich natürlich gefreut, mit euch das Gespräch zu führen. Wenn euch die Leute irgendwo finden möchten, Freddy, wie immer vertreten auf Instagram primär oder apmethods.de, ne? Und Tobi, ja, ich denke, deine Profile kennen die Leute mittlerweile, sollten sie auf jeden Fall kennen, wenn nicht, Schande über euch. Verlinke ich aber trotzdem alles nochmal in die Shownotes, also Instagram-Profile sind drin, Webseiten sind drin und dementsprechend hören wir uns dann in der nächsten Episode. Und Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, eine Bewertung dazulassen, und zwar nicht nur bei Apple Podcast, sondern eben auch bei Spotify, denn dort ist es jetzt ab sofort auch möglich, Podcasts zu bewerten. Und da sind wir noch auf der Jagd, die 5 Sterne von jedem von euch voll zu machen. Dementsprechend gebt da ordentlich Gas, teilt die Episode und ich danke euch, dass ihr heute mit am Start wart, Jungs.
Danke dir.
Danke dir, Harald.
Ciao, ciao.